Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Ciao zusammen. Wir sind zurück von den Ferien. Und wir sind hier mit einer italienischen Folge. Kann man das so sagen?
Ja, das kannst du so sagen.
Du kommst gerade von Italien.
Ja, ich spüre noch Apulia in meinen Gliedern.
Ja, meine Kinder sind noch zu Italien.
Und ja, ich war Gedanke immer zu Italien.
Du bist gar nie weggegangen.
Ja, genau.
Aber nicht nach Italien.
Ja. Aber denken wir schon ein bisschen weiter in Herbst?
Denken wir schon an Dezember.
An Weihnachten.
Ja, wir haben einen speziellen Anlass in der Villa Kocher wieder, Villa Margherita for a Day. Also wenn ihr das Gefühl habt, in der heutigen Folge, wo so ein bisschen italienische Elemente drin hat, wenn ihr euch angesprochen fühlt, merkt euch den 11. Dezember vor, Villa Margherita for a Day zum Thema mentale Superpower in den Wechseljahren. Es ist schon relativ viel Tickets weg, also wenn ihr noch dabei sein wollt, sichert euch euren Platz. Aber wir haben nicht wegen dem eine Folge aufgenommen, sondern, Janine, warum sind wir heute hier?
Wegen dem Gewicht.
Wegen dem Gewicht. Wenn man in Italien ein bisschen zu viel gegessen hat.
Ja, genau, wegen dem Gewicht.
Eine gewichtige Folge, ja. Kann man so. Eine gewichtige Folge, die wir heute einspielen. Ja, in der heutigen Fall, im heutigen Fall geht es.
Nämlich um Pirelli Nelli. Und Tanja stellt sie es vor.
Mhm. Genau, ich habe mich mega gefreut auf diesen Fall. Ich bin richtig, richtig nervös.
Wirklich?
Ja.
Du?
Ja, ich sogar. Ja. Nein, es ist wirklich, schon in der Vorbereitung habe ich mich mega mit dem Fall befasst, über längere Zeit jetzt eigentlich.
Weil du gerne Pneu hast und PS.
Oder? Ja. Ja. Genau, das habe ich auch gefragt. Was denkt ihr, warum nach Italien? Warum kommen wir jetzt auf das Italien?
Ja, also Pirelli. Also,
Pirelli,
genau. Pirelli, ja.
Indirekt geht es um Autos.
Ja, um Pneu.
Genau, um Pneu.
Aber am falschen Ort. Also nicht mit Pneu PS. Pneu am falschen Ort. Genau. Eigentlich geht es um Pneu und fehlende PS.
Ja, sehr schön. und die andere Frage, die ich habe, was macht ihr für Sport, Ladies?
Janine, das
ich
kannst du ja sagen.
Ich habe Mauro, den Personal Trainer. Und einfach so.
Mini Mauro?
Mini Mauro.
Nicht der Mini. Ein ganz kleiner.
Ja, nein, gut, der Mauro, der mich... 1 bis 2 Mal die Woche schlaucht und einfach, okay. Ja, sonst versuche ich, sie zu bauen, sie eben die Stege nehmen, das Velo nehmen.
Ist der Mauro Italiener?
Nein, es klingt aber. Mal, Vivian, Mauro, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für dich. Ja. Mal, ich glaube, er hat am Namen an hat er italienische Wurzeln, das passt also hervorragend.
Ja.
Und du?
Ich mache im Moment recht viel Pilates, und zwar auf dem Reformer. Ich bin richtig Fan. Also, den kannst du so federn. Die es nicht kennen, das ist so ein Gerät, das so wie ein Wagen hin und her fährt, wo du Federn einstellen kannst. Ist für Balletttänzerinnen entwickelt worden. Und dort tust du gegen einen Widerstand, kannst hüpfen oder ziehen. Und es hat so Bänder. Und ich habe jetzt in Italien tatsächlich neu angefangen, Tennis zu spielen.
Ja, ich bin absolut gefordert.
Also, Match, ich auch so das Pedal-Tennis habe ich also auch.
Nein, richtig. Kurs gemacht. Nein, richtig.
Ja, also, Pedal-Tennis.
Ja. Auch richtig. Das ist richtig. Ja,
also. Ja.
Ja, also aber Anja hat schon geschrieben, weißt, ich habe manchmal gesagt, Anja hat unterdrückte Aggressionen, dass wir mal zusammen
können.
Dass wir mal zusammen Tennis spielen.
Nein, ich bin einfach sehr im Sport sehr, ich wollte einfach gewinnen.
Ja, eben darum.
Sie sind mir gerne
Töckeln.
Nein, natürlich nicht. Ich kann sehr gut verlieren, ja. Es geht zwar.
Also, aber gehen wir zu der Nelly.
Ja. Nelly, 49, kommt in die Villa Margherita-Sprechstunde, wo sie sich Champagner aufregt. Genau.
Warum?
Ja, gute Frage. Nein, sie hat einige Beschwerden. Wenn ihr das Alter seht, könnt ihr vielleicht erahnen, was es sein könnte. Sie hat nämlich Durchschlafstörungen. Sie hat ab und zu ganz lästige Gelenkschmerzen. Fühlt sich auch so ein bisschen antriebslos. Kann sich zu nichts aufraffen.
Also nicht zum Tennisspielen zum Beispiel.
Nein, gar nicht. Ja. Aber eben, was sie extrem stört, ist ihre Gewichtszunahme und O-Ton. ich mache genau gleich viel Sport wie früher, ich esse wie früher, immer gesund und ja, und doch nehme ich jeden Tag quasi gefühlt zu.
Das hat sie gesehen. Das gefühlt, was heisst das in absoluten Zahlen? Also wie viel hat sie zugenommen? Wie schwer ist unsere Nelly?
Ja, also sie meint, sie hat in den letzten 9 Jahren, sie ist jetzt 49, so ab 40 hat sie rund 8 bis 10 Kilo zugenommen. Also circa 1 Kilo pro Jahr. Auf der Hüfte, aber nein, eher am Bauch, sagt sie zwar. Sie hat eben ein bisschen mehr Pirelli, meint Nelly.
Sie wird immer mehr Pirelli als Nelly.
Ja, genau. Und BMI, ja, BMI hat sie 29, das bedeutet, sie ist übergewichtig. Sie war auch beim Hausarzt und hat zu allem über ihr noch mitteilt, dass sie jetzt auch im Zuckerstoffwechsel nicht mehr ganz so einwandfrei ist. Genau.
Also du hast jetzt gesagt, sie hat 1 Kilo pro Jahr zugenommen. Das ist mehr als eine durchschnittliche Gewichtszunahme, die eine perimenopausale Frau hat, also bevor sie die letzte Blutung hat. Im Durchschnitt ist es ein halbes Kilo, das man pro Jahr zunimmt, also einfach immer in Klammern, falls man nichts verändert in seinem Leben, wenn man gleich viel Prosecco weiter trinkt. Trinkt Nelly eigentlich Prosecco?
Ja, das hat sie noch gesagt. Sie hat halt schon, weil sie sich so ein bisschen aufregt und so antriebslos, hat das Gefühl, sie kann sich entspannen mit einem Gläschen am Abend. Oder mit deinen Freundinnen.
Ja. Also grundsätzlich, also im Schnitt nimmt man ein halbes Kilo pro Jahr zu, wenn man nichts verändert. Und zwar zwischen 30 und 50. Und das ist einfach so. Mhm. Ja. Und man kann aber etwas dagegen machen. Und darum machen wir jetzt die Folge hier. Jetzt hat Nelly eigentlich noch ihre Mens? Das würde mich interessieren.
Nein, sie hat ihre Menopause gerade vor einem Jahr gehabt. Also ein Jahr jetzt nicht blutet. Fühlt sich diesbezüglich eigentlich sehr frei, weil sie hat immer so ein wirklich lästiges PMS gehabt. Und da hat sie auch gedacht, zuerst, sie nimmt halt zu, weil sie so Fressattacken hat vor der Mens. Aber jetzt hat sie die ja nicht mehr und ist völlig regelmässig und gesund.
Mhm. Ja, gesunde Ernährung haben wir schon mehrmals in unseren Folgen. Gehört auch immer als Basis dazu. Ich würde es gerne noch einmal wiederholen. Es ist nämlich sinnvoll, wenn man in einer Peri- oder Postmenopause die leeren Kalorien dort reduzieren. Das kann man sich so merken, alles, was weiss ist, aus Getreide und der Zucker natürlich. Also, das hat man meiden. Also, Getreide heisst das weisse Mehl wie Weissbrot oder auch weisse Reis, Teigwaren. Das hat nämlich vor allem Kohlenhydrat drin. Das ist so ein Makronährstoff neben dem Fett, wo auch ein Makronährstoff ist und auch die Eiweiß. Wir sollten also im Speiseplan mehr Vollkornprodukte einbauen, wo eben auch Ballaststoffe drin sind, wie auch in den Früchten und im Gemüse. Und wir sollten mehr auch auf eiweißhaltige Nahrungsmittel schauen. Das ist vor allem im Tierischen, wie Fleisch oder Milchprodukt, Eier, Fisch natürlich auch. Dort hat man es noch in einer guten Zusammensetzung mit dem guten Fett. Nüsse, wenn wir zu den Pflanzen gehen. Und Hülsenfrüchte, Soja enthalten das auch. Und was eben bei diesen Sachen auch aus der Pflanzenwelt wirklich wichtig und gut ist, sind eben die Ballaststoffe, die es noch drin hat. Mhm. Dass also, du dort Blutzucker regulieren, Ballaststoffe.
Dass der Zucker, wenn man ihn dann schon isst, man kann ihn nicht ganz verhindern. Er schiesst
nicht gerade so drin, oder? Und das hat man dann mit drin. Mhm.
Also du hast jetzt wie gesagt, Weiss ist meistens bei der Ernährung ein bisschen problematisch. Also das heisst richtig ein bisschen Farbe. Mhm. Also Vollkorn-Teigwaren sind ja schon ein bisschen brüner als Weiss. Mhm. Weissmehl-Teigwaren.
Genau.
Und auch sonst einfach Farbe reinbringen mit Früchten und vor allem Gemüse. Mhm. Also man hat gesagt, eiweißreich, also du hast gesagt, proteinreich, das ist ja ein Synonym, da braucht es wie genug. Und das ist ganz wichtig, weil das den Muskelabbau bremst. Also das hilft...
Wenn man zu wenig hat.
Also wenn man genug hat, wird der Abbau bremst. Also wenn man genug hat, wenn man genug Protein hat, kann man mehr Muskeln aufbauen.
Ja, logisch, weil Muskeln sind aus Eiweiß.
Genau. Das ist, wir können es so ganz einfach sagen.
Und man hat einen grossen Anteil, ja.
Man kann nicht einfach nur Eiweiß nehmen, aus welcher Quelle auch immer. Man muss es noch kombinieren mit Krafttraining. Und Anja, dort bist ja du ein grosser Fan, da kommen wir dann auch noch drauf zu reden. Also man muss dazu sagen, Anja hat mittlerweile Oberarme. wie der Arnold Schwarzenegger.
Jetzt können wir sie gleich an die Shows mit den Brünungsmitteln können wir jetzt schicken.
Ja, genau.
Miss
Universe.
Ah, jetzt ist völlig übertrieben. aber genau. Kommen wir sofort wieder zurück zum Fall. Janine, wenn du sagst, proteinreich essen, jetzt möchte ich mal wieder eure absoluten Zahlen haben. Wie viel Gramm Protein sollte man sich zu sich nehmen?
Ich hole noch schnell ein bisschen aus. Also Eiweiß ist ja essentiell. Das heisst, der Körper muss es zu sich nehmen, damit es aufgebaut wird. Und es muss in der richtigen Zusammensetzung in den Körper kommen. Weil eben, wenn man Krafttraining macht, gibt es wie, wenn man Eiweiß isst, eine Information an, da muss Muskel aufgebaut werden. Also es tut wie die Steuerung. Wir haben so viele verschiedene Eiweiß im Körper, tut es leid, das Krafttraining, dass dann das auch eben Muskelaufbau gibt. Und für das braucht es etwa für eine Durchschnittsfrau so über das Leben gesehen, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Pro Kilogramm, wo man gerne will haben oder wo man hat?
Nein, wo man hat.
Wo man hat. Im Moment.
Ja, physisch hast du ja das Defizit. Genau, also man muss 0,8 quasi mal sein Körpergewicht, das ist die tägliche Menge an Eiweiß, die man zu sich nehmen sollte. Jetzt variiert das aber zum Beispiel, wenn man viel Sport macht oder sogar Spitzensport, dann muss man über 1 Gramm kommen pro Kilogramm Körpergewicht, also etwa 1,2 Gramm. Sagen wir, ein guter Schnitt ist einfach 1 Gramm. Da kann man sagen, wenn man jetzt 60 Kilo ist, 60 Gramm Eiweiß pro Tag. Dann liegt man eigentlich richtig.
Und das kann man, sollte man aber über den Tag verteilen?
Ja, nicht auf einmal. Sonst hat man wie einen Überschuss. Genau. Und das kann der Körper dann nicht gerade, dann kann er es wie nicht verwerten. Man tut das etwa auf 3 verteilen, also 20 bis 30, 40 Gramm tut man dann pro Mahlzeit nehmen. Und wirklich wichtig, nehmt die Tabellen, weil es ist dann nicht 30 Gramm Fleisch. Fleisch hat natürlich noch Wasser und Faserstoff.
Also nicht einfach
genau, da tun dann eben Fleisch wägen und nehmt, das ist mega wenig, 40 Gramm Fleisch. Und dann ist das aber dann nur ein Bruchteil davon Eiweiß. Man muss wirklich die Tabellen beiziehen.
Genau, und ich habe mal gelesen, oder ich werde immer wieder gefragt, wegen dem Leucin. Das sollte wirklich ausreichend eingenommen werden pro Tag. Janine, kannst du erklären, warum genau Leucin und wo steckt das tolle Leucin drin?
Das ist voll mein
Thema. Yeah, ich habe es getroffen.
Nein, Leucin ist eine von diesen essentiellen Aminosäuren. Es gibt ja 9 davon, die eben wir nehmen müssen. Dann kann man alle möglichen Eiweiße aufbauen. Das ist wie eine Perle von einer Perlenkette. Und das Leucin ist einfach ein Perlentyp. Ja. Und der Körper, wie gesagt, kann das nicht herstellen. Er braucht es aber, das Leucin, speziell, weil es den Muskelaufbau stimuliert. Mhm. Es ist aber nur eins von vielen. Also es gibt auch die BCAAs, nennt man die. Das sind die verzweigkettigen Aminosäuren. Da ist Leucin eben dabei, Isoleucin und Valin. Und die machen zusammen, wie im Trio, einen Muskelaufbau. Eben sind wichtig für das Muskeleiweiß, also wo der Muskel enthalten und ja, einfach allgemein für die Energiebereitstellung. Und das ist dann in tierischen Produkten enthalten, wie Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, aber auch Hülsenfrüchte. Mhm. Und also, wenn man Veggie ist, muss man die Hülsenfrüchte wirklich zu sich nehmen.
Und das ist ja auch häufig sehr beliebt in den Fitnesscentern, wo sie die BCA, also die Branched Chain Amino Acids, wie nehmen das Valin, Iso, Leucin und Leucin, das ist ja dort sehr beliebt. Es gibt ja ganze Mischungen, wo sie das wie zuführen. Das könnte auch der Grund sein, warum jetzt, du das so viel hörst, warum jetzt alle plötzlich Leucin.
Aber eben wollen. Auch, wenn man so ein Supplement nimmt, also Eiweißpulver oder die BCAAs selber, man muss sich an die 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht halten. Das ist auch nicht optimal.
Ja.
Es tut auch kann Wasser
einlagern.
Ja, und es tut Wasser einlagern. Und wenn man zu viel Eiweiß hat, werden die wieder vom Körper umgebaut, auch ins Depot. Mhm. Also der Körper macht aus allem, was man ihm gibt, wenn er es nicht braucht, irgendein Depot.
Mhm. Meistens ein Fettdepot.
Leider.
Ja. Hey, ja, und das bringt uns eben zu Öl und Fett. Also das ist ja eine der anderen wichtigen Makronährstoffe in unserer Ernährung. Hat Unterschied, wisst ihr, Anja? Biochemie, was ist der Unterschied zwischen einem Fett und einem Öl?
Ich liebe Biochemie, aber nein, sagst du.
Setz jetzt also schon ein
bisschen. Janine, weißt du, das geht
aus? Ist aus meinem Bizeps gegangen, mein Wissen.
Hast du dein Hirn?
Ja.
Genau, es hat damit zu tun, wie viele Doppelbindungen ja. Fettsäuren ja. und wie lang sie sind. Ja.
Und wie sie dann bei Raumtemperatur sind. Also es ist grundsätzlich so, etwas, wo ein Fett ist bei Raumtemperatur fest, also zum Beispiel Butter. Mhm. Also Raumtemperatur, sagen wir 25 Grad. Also jetzt eben nicht in Apulien die Raumtemperatur, die jetzt momentan 40 Grad ist, sondern einfach 25 Grad. Mhm. Und wenn es bei Raumtemperatur flüssig ist, dann ist es zum Beispiel Olivenöl oder Rapsöl, dann ist es eben so. Aber es gibt eine Ausnahme, mhm. das ist das Kokosfett. Das ist bei Raumtemperatur
fest und wird flüssig. Wenn es nicht... wie sagt man, wenn es nicht behandelt worden ist? Mhm.
Ja, da gibt es
also wenn es nativ ist, ja. naturbelassen.
Aber grundsätzlich ist es so, nicht alle Öl oder Fett, sagen wir so, sind schlecht. Es kommt wirklich darauf an, was es ist und was man sich da zuführt. Zum Beispiel eben regelmässig in einer Salatsauce. Dann kann man mit Raps, Leinöl, Baumwuss, nicht Baumhaus, Baumnuss oder Olivenöl etwas Gutes tun für seine Zellmembran, echt für seinen ganzen Körper. Hey, jetzt haben wir vorhin schon ein bisschen von Sport geredet. Anja, was macht Nelly? Das hast du jetzt uns gefragt, aber was ja. macht eigentlich Nelly?
Also Nelly ist so ihre Hobby-Tanzgruppe, schwitzt so recht beim Tanzen.
So Salsa, Zumba oder was ist
das? Das habe ich jetzt nicht so genau nachgefragt. Ja, aber einfach, sie tanzt gerne und macht das so schon seit Jahren, einmal pro Woche. Hat jetzt aber auch noch, weil sie gefunden hat, ich muss vielleicht noch ein bisschen mehr machen, hat sie gefunden, sie tue jetzt noch walken mit einer Nachbarin. Aber durch das ist sie so ein bisschen weh hat in den Gelenk, kann sie sich fast nicht mehr motivieren dazu, oder? Und ja.
Also...
Oh, sie hat auch noch Gelenk, das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Sie hat Gelenkbeschwerden?
Ja.
Okay, also.
Sie hat eben Gelenkbeschwerden.
So das ist nicht so lustfördernd für Sport, oder?
Nein, das ist eben so wie ein Teufelskreis, das ist ein bisschen verzwickt. Und das ist natürlich dann, sicher ein Grund, sie bewegt sich vielleicht ein bisschen weniger, auch wenn sie sagt, es ist genau gleich viel, wie sie macht. Aber wir können ja jetzt nochmal wirklich darauf eingehen, warum Nelly so ein Gewicht zugenommen hat, genau in dieser Phase von ihrem Leben. Weil, by the way, es geht ganz, ganz vielen Frauen so in der Lebensmittel. Und
auch welche über
Lebensmittel. Jetzt hat es mit diesen Lebensmitteln ja. völlig fertig gemacht. In der Lebensmitte und
Körpermitte.
Genau. Ja. Ich muss auch wieder zurück in die Mitte finden. Nein, aber es ist nicht überraschend, dass es auch mit dem sinkenden Östrogen- und Progesteronspiegel zu tun hat. Und darum zählen wir doch jetzt mal aufzählen, was zuerst das Östrogen so für, auf das Gewicht für einen Einfluss hat, Priska.
Also vor allem das Östrogen, wo eben nicht mehr so viel im Körper vorhanden ist wie bei der Nelly, die jetzt gesagt hat, seit einem Jahr in der... Also ist jetzt in der Menopause. Also das heisst, sie hat weniger Östrogen im Körper. Und das heisst, und das ist ganz typisch, da hat Nelly noch nichts dafür, das hat einen Zusammenhang zu der Skelettmuskulatur. Die wird einfach, man kann nicht sagen abgebaut, aber sie wird nicht mehr aufgebaut. Mhm. Also man hat plötzlich weniger Muskeln im Körper. Und blöderweise nimmt das Fett auch zu, Fettmasse. Und was es auch noch ist, das Östrogen, das wird, wenn man genug hat, eigentlich den Appetit haben. Und es gibt ja viele Frauen, die sagen, hey, ich habe plötzlich Hunger, ich habe plötzlich Lust auf alles. Ich könnte den ganzen Tag Antipasti, Pasta etc. Sie haben wie das Gefühl, sie sind gar nie mehr richtig satt. Sie haben gar nicht mehr so einen richtigen Sättigungsmechanismus, was sie spüren. Und das Hungergefühl ist eigentlich wie dauernd da. Und jetzt ist es ganz perfid, Östrogen würde Lust machen, wenn man genug hat im Körper, Lust auf Bewegung. Also wenn man plötzlich weniger im Körper hat, dann sinkt auch massiv die Motivation, sich zu bewegen. Und wenn sie dann noch steife Gelenke hat, ich verweise an dieser Stelle auf die Folge «Die steife Steffi», verweisen, wo wir das ausführen. Mhm. Wenn du noch steife Gelenke hast und immer überall wehtut, wenn du immer aufstehst, ist es auch nicht mega motivierend, sich mehr zu bewegen.
Genau. Eben, das ist schon gesagt, du hast schon reguliere Fettspeicherung, aber sie erhöhen auch die Insulinempfindlichkeit. Das heisst, jetzt in den Wechseljahren, wenn man den Östrogenabfall hat, erhöht sich dementsprechend auch das Risiko, irgendwie Diabetes mellitus Typ 2 zu erkranken. Und wenn man natürlich, das Risiko steigt zusätzlich, wenn man zusätzliche Gewichtszunahme hat oder wenn natürlich der Diabetes familiär gehäuft vorkommt. Mhm.
Also vielleicht noch Insulinempfindlichkeit. Also Insulin wird ja auf Kohlenhydrat, auf Zucker, wo ins Blut kommt, ausgeschüttet und dort eben Zellen aufmachen, für dass das der Zucker in die Zellen kommt und dort verbrannt wird. Also ist sicher
ja, das ist noch gut,
sehr gut zu wissen, dass Östrogen auf das auch einen Einfluss hat. Also im Sinn von, dass wenn es eben zu wenig hat, dass die Zellen nicht mehr so darauf reagieren und der Zucker dann quasi rumliegt. Und dann
nicht mehr reinkommt.
Und dann wie Nelly vielleicht eben so eine Vordiabetes-Stufe hat. Genau. Jetzt interessiert aber auch, was das Progesteron macht. Auch das sinkt in der Perimenopause. Also wir haben nicht mehr einen Eisprung, nicht mehr einen Gelbkörper, der das Progesteron herstellt. Und das ist eben auch nicht optimal fürs Gewicht. Weil das Progesteron ist wunderbar für den Tiefschlaf. Und jetzt denke ich, was hat das mit dem Gewicht zu tun? Im Schlaf tun wir nämlich Fett verbrennen und wir haben den Wachstumshormon-Peak, der eben durch das Progesteron entsteht. Und der wiederum ist wieder für die Fettverbrennung gut. Ja. Also das heisst, das Progesteron kann die Fettverbrennung in der Nacht erhöhen und auch die Proteinproduktion erhöhen, die auch für den Muskelaufbau wieder gut ist.
Hey, das ist einfach, finde ich sehr interessant, also einfach, wie wichtig das ist, dass man die Tiefschlafphasen erreicht. Und Progesteron ist ja, ihr wisst, ist mein Lieblingshormon, tut eben die Tiefschlafphase nicht unterdrücken.
Im Gegensatz, sogar fördern.
Sogar fördern, ja. Im Vergleich zu anderen Schlafmitteln.
Genau. Ja. Ja, und eine, so, eine Studie ist mir noch über den Weg gelaufen mit Mäusen.
Du als tierliebender Mensch.
Genau. Ich finde es zwar immer ein bisschen, Tierversuche immer ein bisschen schlimm, aber genau, dann hat man irgendwie die Eierstöckchen, sie sind auch ganz klein, chirurgisch entfernt. Und die, die operiert wurden, also die, die eben keine Eierstöckchen hatten, hat im Vergleich zu den anderen weiblichen Mäusen an Gewicht zugenommen und hat sich weniger bewegt und mehr gegessen. Und im Blut haben die Mäuschen auch wirklich einen gestörten Zuckerstoffwechsel bekommen. Also es ist eigentlich all das, was wir jetzt gesagt haben, hat man beweisen. Und ganz spannend ist auch, dass die operierten Mäuschen, dass die, wenn man denen hat Östrogen zugefüttert, weißt du nicht wie, dass die wieder abgenommen haben.
Transdermal, weißt du, vielleicht sind so haarlose Mäuschen.
Ja. Genau. Also das haben wir im Fall im Studium müssen machen, so eine gefrorene weisse Maus bekommen.
Eine gefrorene?
Ja, hast sie gefroren bekommen. Ah. Und während dem Sezieren ist sie so langsam aufgetaut und wir mussten die Genitalien genau raus offenlegen, so, ohne sie zu verschneiden. Hast du das nicht müssen machen?
Nein. Das ist
nicht so fein.
Nein, ist nicht, ja. Aber ja, nein, gehen wir weiter.
Ja.
Ja, also bei den Müsli hat sich die Körperform verändert. Und man kann sagen, bei den Frauen, wenn man nichts unternimmt, tut sich in den meisten Fällen die Körperform auch verändern. Und jetzt komme ich aber zu einem wichtigen Punkt. Auch Männer, ihre Körperform, also die männliche Körperform verändert sich auch. Und zwar hat das mit dem Rückgang vom Testosteron zu tun.
Es ist meistens ja eine Diagnose mit dem Bäuchli. Aber ich möchte hier noch schnell einwerfen in der Lebensmitte, wo wir manchmal auch ein bisschen Midlife-Crisis haben und wie Nelly vielleicht auch mal zum Beruhigen ein bisschen Alkohol trinkt. Also der Alkohol ist nicht zu verachten, weil der wird in der Leber zu Acetat abgebaut und das macht den Körper immer favorisiert. Also er tut immer Alkohol als Gift anschauen und stellt dann eigentlich die ganze Fettverbrennung im Körper sonst ein. Also wenn man dann überschüssige Kalorien aus der Nahrung und dann eben auch aus dem Alkohol zu sich nimmt, dann wird das eigentlich gerade als Fett eingelagert. Zudem tut der Alkohol den Appetit eben nicht hemmen, sondern steigern. Es gibt ja gerne noch heiß Hunger. Ja, also alles in allem führt das auch noch zu einer Gewichtszunahme. Und es ist also eher ein indirekter Faktor, der aber zur Fettspeicherung beiträgt. Ja, genau.
Okay, dann gehen wir dann nicht ins Aperol, sondern Matcha trinken.
So. Ja. Aber eben, Priska, du hast gesagt, es kommt zu einer Fettumverteilung. Kannst du das noch ein bisschen genauer
geben? Ja, also aber leider ist die Fettumverteilung in den meisten Fällen nicht vom Bauch, zum Beispiel Brüste, sondern es gibt eine andere Körperform. Und dort ist wichtig, dass man unterscheidet zwischen weißem und braunem Fettgewebe. Das weiße Fettgewebe kommt im menschlichen Körper viel häufiger vor. Das ist eigentlich, wie kann man sagen, so ein bisschen die First Line das Depot oder der Speicher.
Das ist das Organfett, also das Büchli, Pirellis macht.
Und wenn man jemanden operiert und dann siehst du Fett, zum Beispiel im Bauch, das ist eigentlich immer weißes Fett, das du siehst. So gelblich weiß. Und das ist bevorzugt in den bekannten Pölsterli, in der Bauchregion und auch subkutan. Und wenn man zum Beispiel jetzt erhöhten Energiebedarf hat, sei es beim Sport oder wenn man eine strenge Phase hat, dann kann der Körper schnell auf das zugreifen, weil das schon überall unter der Haut und im ganzen Körper wie verteilt ist. Das braune Fettgewebe hingegen, das verbrennt Energie unter Freisetzung von Wärme. Also das heisst, es ist nicht einfach ein schneller, verfügbarer Sprit, sage ich mal, für den Körper. Ja. Das tut schon Energie liefern, aber es tut vor allem Wärme produzieren.
Wenn es verbrannt wird, entsteht Wärme, also für Körpertemperatur zu erhalten. Und das ist der Grund, wieso das das macht, weil eben unsere Mitochondrien, das sind unsere Kraftwerke, unsere Brennöfen in den Zellen, die tun dort die Energie, also unser ATP, in Wärme umwandeln. Und das braune Fett ist eben wegen dem, weil es so mitochondrienreich ist, braun, weil die Mitochondrien haben wiederum so eine, man sagt dem Zytochrom, und das hat Eisen drin, und das ist eigentlich dann das, was so die brünliche Farbe ausmacht.
Ich weiss, dass Tiere wie auch Babys haben viel braunes Fettgewebe, also sie sind damit gut gepolstert, und die benötigen das, um nicht auszukühlen. Weil wir eben, wie vorhin schon gesagt haben, die braunen Fettzellen produzieren also Wärme aus Zucker und Fett, und die im Körper vorhanden sind. Und das hat die Natur eigentlich mega gut gemacht, zum Überleben von diesen Tieren, eben zum Beispiel in nächtlichen Kälteperioden oder im Winter, in den langen Winter, wo ich nicht einfach mal unter dem Bett kuscheln. Und bei den Babys, vor allem wegen dem Kältestress, nach der Geburt, die kommen ja da von einer wirklich wunderschönen Mittelmeer eigentlich, warmen Region in der Gebärmutter, kommen die, werden die einfach rausgeschrissen, oder?
In die Arktis.
In die Arktis, genau.
Ja. Ja, also etwas sehr Sinnvolles, was die Natur da eingerichtet hat. Und die Erwachsenen hingegen, die haben nur noch sehr wenig von diesem braunen Fettgewebe. Und wenn man noch hat von diesem braunen Fettgewebe hat, dann ist es vor allem im Halsbereich, im Brustbereich und im Schulterbereich. Ja, das ist noch interessant. Ja.
Aber auch bei den Nieren? Das ist
und Nieren rum,
ja, weil die Nieren ja schnell auch auskühlen können. Macht es also Sinn. Das Kälteexposition, das braune Fett aktiviert, das nimmt man eigentlich schwer an. Man forscht auch, es ist natürlich nicht so interessant, gute Studien zu machen, weil der Benefit ist nicht irgendwie ein Produkt, das man verkaufen kann. Aber es gibt gute Hinweise, dass das so ist, dass man dann auch den Ruhe-Energieumsatz, also das, was man in Ruhe, wenn man eben sich nicht bewegt, verbrennt, dass die Verbrennungsrate eigentlich höher ist. Also durch die Kälteexposition, also dass man das auftrainiert, das braune Fett. Das haben wir ja mal gemacht, Priska, wo wir hier in unserem kalten,
ins
Eisbad sind, in dem Bottich sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie mit so einer Wärme können nachher schlafen. Also es war wirklich sehr kalt.
Ja.
Aber der Schlaf nachher war wunderbar. Also, als wärst du in ein warmes Nest eingebettet.
Und da gibt es ja verschiedene Methoden, sei es Eisbaden nach Wim Hof oder andere, Gefrörli, die Berner gehen da in die Aare
schwimmen. Also ich gehe in die Kältekammer.
Und Danja geht in die Kältekammer, wo ihre Ekzeme so gut weggehen. Es gibt verschiedene Methoden, aber echt die Idee, und das ist echt wirklich erst in den letzten paar Jahren aufgekommen. Die Idee ist natürlich verschiedene, mentales Training etc.
Wie hat die Folge geheissen? Wir haben ja Folge gemacht über das.
Das weiss ich jetzt auch gerade nicht, wir haben schon so viel gemacht. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt herausgefunden, dass das, und das ist ja logisch, wenn dein Körper durch den Kältestress hat, dass er offenbar mehr von dem braunen Fettgewebe macht. Und das braune Fettgewebe, das wärmt, und das tut aber auch sehr viel mehr Kalorien verbrauchen, kann man das so sagen?
Also es gibt nicht viele klinische Studien, es ist wirklich nicht, in dem Sinn noch nicht so bewiesen, aber mit wieder dem Tiermodell, mit Mäusen hat man gesehen, dass wirklich so chronische Kältexposition bei den Mäusen wirklich zur Vermehrung vom braunen Fettgewebe hat geführt, und sie haben also in diesen weissen Fettgewebsdepot haben sie plötzlich eine Entwicklung von so braunen Fettzellen, die man eben gut sieht, wie man vorhin gesagt hat, wegen dem Eisen, wo man wirklich brünlich ist, hat man dann gesehen, okay, das ist so gesprenkelt worden, das weisse Fettgewebe. Und dann hat man aber auch gesehen, dass durch die gesteigerte Aktivität im braunen Fettgewebe auch zu einer Reduktion vom Körpergewicht, also von diesen Mäuschen, ist gekommen. Mhm. Also von Körperfettmasse, oder?
Stracciatella.
Mhm. Hat es auch ausgesehen, weiss ich jetzt nicht. Also, das Potenzial von braunem Fettgewebe zur Gewichtsabnahme wird aktiv auch beim Menschen natürlich weiter erforscht.
Und es wäre natürlich, jetzt, wenn man das alles weiss und gehört hat, es wäre natürlich ein riesen wissenschaftlicher Durchbruch, wenn man auch bei den Erwachsenen wieder mehr von diesem braunen Fettgewebe könnte, generieren und quasi so wie ein Körper eigenes Kraftwerk hat oder wie sagt man, etwas, das einfach hilft, das Übergewicht abzubauen. Mhm. Aber Anja, erzähl doch jetzt nochmal die Funktionen von diesem weissen Fettgewebe auf, wo wir ja als Erwachsene mehrheitlich in uns drin haben.
Das ist ja nicht nur schlecht, oder?
Nein, ist per se nicht schlecht. Es gilt natürlich auch als Kälteschutz, weil wir eben nicht mehr so viel braun sind. Also wir müssen ja auch, wir haben ja manchmal ein bisschen kalt. Mhm. Und, oder eben ja, zum Teil sehr kalt, in der Kältekammer zum Beispiel. Und es ist aber auch ein wichtiges mechanisches Füll- und Stützgewebe von unserem Körper. Also wenn wir das nicht hätten, dann würden wir auch zusammengehen. Also das Skelett allein reicht auch nicht. Genau. Und es hat natürlich auch die Aufgabe, Fett zu speichern, um im so besonders mageren Jahr, haben wir natürlich jetzt nicht mehr so mit Hungerjahr, aber ja, ist natürlich auch dort sehr wichtig. Doch
immer sieben magere.
Oder auch beim Stillen oder so.
Ja, genau.
Dass man
genau.
von dem kann zehren, oder?
Von dem zehren, genau.
Ja. Also das Interessante ist ja, dass man die Anzahl an weissen Fettzellen, die ist immer gleich. Mhm. Also die sich einfach nur mehr oder weniger befüllen. Und die können eben recht viel aufnehmen, Fett. Und,
genau.
Ja.
Also das heisst, bei der Gewichtszunahme werden die vorhandenen weissen Fettzellen mit Blutfett befüllt und werden darum immer grösser und grösser und grösser. Mhm. Genau.
Das heisst also, bei einem Überangebot an Nährstoff, also Nährstoff vielleicht an Kalorien, sagen wir so. Mhm. Nährstoff brauchen wir ja. Also vor allem Fett und eben Kohlenhydrate, die wir zu viel essen, wird dann vermehrt so Speicherfett aufgebaut, also in Fettzellen eingelagert und es kommt dann zu einer Volumenaufnahme von diesem Fettgewebe. Und dort auch noch daran denken, also es ist nicht per se Fett, das in die Fettzellen geht, sondern auch Kohlenhydrate werden, eben, wenn man zu viel davon isst, in Fett umgewandelt. Das nennt man dann Lipogenese.
Hey, und jetzt einfach jetzt Stichwort Volumenzunahme. Oder? Man will ja immer Volumen abnehmen, also häufig auch mit Nelly ihrer Körpermitte. Aber echt nicht zu vergessen, das Gesicht. Im Gesicht ist häufig Volumen sehr vorteilhaft. Mhm. Vor allem auch im Mittelgesicht. Also das ist ja eine der häufigeren Behandlungen, sei es mit Hyaluron-Unterspritzungen oder sonst Behandlungen mittlerweile. Ja, da müssen wir ja mal separate Folge machen. Also Volumen im Gesicht ist meistens mit strafferen Gesichtskonturen in Verbindung.
Ein eingefallenes Gesicht will man ja eigentlich nicht, oder?
Ja, und das ist eben meistens kann man dann nicht wählen.
Nein, es gibt eben den Spruch, den wir glaube ich auch schon mal erwähnt haben. Irgendwann muss man sich für das Gesicht oder für den Arsch entscheiden, oder?
Ja, genau. Ja, Katrin Dönöf hat das gesagt.
Genau.
Ja, ja und jetzt hat die WHO hat gesagt, die Welt, nicht die Welt.
Weltgesundheitsorganisation.
Ja, Übergewicht sei die Epidemie vom 21. Jahrhundert.
Genau. Und das ist ja so, Männer neigen ja generell eher dazu, am Bauch Fett anzusetzen. Und bei den Frauen ist das eben einfach eher häufiger nach der Menopause der Fall oder auch bei der Perimenopause. Und dem sieht man sogenannt eben die viszerale Fettspeicherung, also im Volksmund eher eine Apfelform und nicht Birnenform bei Frauen. Das ist besonders problematisch, weil sie eben das Risiko für diverse Erkrankungen steigert. Also mehr steigert eben als so eine Birnenform, wo vor allem die Fettansammlung in den Hüften und den Beinen ist.
Es gibt noch ein anderes Hormon, das die Fettansammlung im Bauchbereich fördert. Wisst ihr es gerade?
Sex.
Das sogenannte Maroni-Männchen. Cortison. Mhm. Also wenn man über längere Zeit viel Cortison hat, das sind die Körperbilder mit ganz dünnen Beinen. Und nachher oben das Rumpf, wie sagt man, Rumpffett?
Ja.
Das Bauchfett, ja. Ja, und das Bauchfett, das misst man auch, ja, wenn man zum Beispiel Herz-Kreislauf-Risikofaktoren dort beurteilen. Also das Bauchfett begünstigt vor allem den Bluthochdruck, verbunden eben mit Herzinfarkt, Schlaganfall, aber auch über die Jahre Demenz. Es gibt Fettleber, also vermehrt auch das Fett, das in den Leber eingelagert wird und sie dann Funktionsstörungen auch überkommt, Zuckererkrankungen oder bis zu Krebs, weiss man heute. Mhm.
Also so, wir haben jetzt genug über das Fettgelb geredet, glaube ich. Kommen wir doch zu unseren wunderbaren Muskeln. I love it.
We love it too.
Sie sind so gute Kolleginnen. Merci, macht ihr so mit. Ja. Nein, also Nelly hat ja beschrieben, dass sie nicht mehr isst als früher und dass sie auch sehr gesund ist und trotzdem zunimmt. Wie können wir ihr das erklären?
Ich glaube, wenn man etwas nicht gut erklären kann, sollte man zu Bildern greifen. Mhm,
dann macht er das mal.
Und jetzt in diesem Fall haben wir viel von Kalorien verbrennen geredet und dann bietet sich das Bild von einem Feuer an. Mhm. Sie tut gleich viel Shit, also viel, gleich viel Essen ins Feuer hineinlegen, aber offenbar ist die Flamme nicht mehr gleich gross.
Weil die Muskeln eben abgenommen haben. Genau. Das Feuer sind die Muskeln. Und die verbrennen jetzt weniger.
Genau. Also es kommen gleich viel Shit rein, es wird weniger verbrannt, es bleibt mehr übrig. Jetzt kann sie Nelly zwei Sachen machen. Entweder tut sie weniger Shit ins Feuer oder sie tut
weniger
Flamme.
Essen.
Das heisst weniger essen. Mhm. Oder sie tut die Flamme erhöhen, das heisst mehr Muskelmasse aufbauen.
Ja, es ist ja eigentlich verheerend, dass man ja schon ab 30 Muskelmasse verliert. Mhm. Und das verschärft sich ja noch mit zunehmendem Alter. Anja, kannst du gleich noch erklären, also das Feuer brennt auch in Ruhe in uns innen. Mhm. Also die Muskeln verbrennen auch in Ruhe. Das nennt sich ja Ruhe-Energieverbrauch. Kannst du das noch medizinisch erklären?
Genau, ich versuche es. Ich versuche es jetzt auch so einfach zu erklären wie du, Priska, mit dem Feuer oder Shit. Ruhe-Energieverbrauch heisst eigentlich unser Grundumsatz. Und das ist die Menge Energie, die der Körper im Ruhezustand benötigt, um grundlegende Funktionen aufrechtzuerhalten.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Schnaufen.
Herzschlag,
Denken.
Hirntätigkeit.
Verdauung.
Ja.
Das machen wir ja eigentlich alles. Wenn wir schlafen, geht es weiter. Mhm. Das wird nicht abgeschaltet. Und das heisst, wir verbrauchen auch Kalorien im Schlaf. Nur wenn wir still da liegen. Und das ist eigentlich allein unseren Muskeln zu verdanken. Das heisst, wenn Muskelmasse eben abnimmt im Alter, und man muss sagen, so grob gesagt, ab dem 40. Lebensjahr verlieren wir etwa 1% an Muskelmasse.
Oder schon früher, ja. Also einfach erschreckend viel. Ja.
Erschreckend viel. Und somit nimmt eben der Grundumsatz mit zunehmendem Alter ab, weil eben die Muskelmasse abnimmt.
Also genau. Wir haben quasi ein Ruhefeuerchen, das immer verbraucht. Und das ist nämlich noch interessant. Der Ruheenergieverbrauch macht 60-80% aus von der Energie, die wir total
also
verbrauchen.
Also die Hauptsache.
Ist eigentlich die Hauptsache. Mhm. Und nicht, wenn wir quasi sportlichem Training dem Feuer schön einheizen, das braucht nur etwa 25-30% von dem totalen Energieverbrauch. Und wenn wir es noch einmal zusammenfassen, also wenn wir ein stabiles Gewicht haben, muss man die Energiezufuhr durchs Essen etwa gleich sein wie der Energieverbrauch. Mhm. Und wenn man das Gewicht reduzieren will, muss man in ein Defizit kommen.
Genau, entweder tut man die Energiezufuhr reduzieren, also weniger essen, oder man tut eben den Energieverbrauch aufsetzen, das heisst, man tut die Muskelmasse vergrössern quasi durch Krafttraining, durch Sport, und dann hat man mehr, verbraucht man mehr Energie, auch in Ruhe zum Beispiel.
Nehmen. Und wenn man in der Priska ein Bild nimmt, wenn man ein Defizit hat, nimmt man eigentlich aus dem Depot, also von der Halsbeige.
Also das heisst wie... Genau, wenn man dann in ein Defizit hineingeht, fährt man auf das Fettdepot, also die Jitterbeige, abbauen. Das ist dann auch das Fettdepot und dann nimmt man dann auch an diesen Zonen ab. Mhm. Und mir hat jetzt noch gefallen, das mit der Ruheenergie, ich glaube, in unserem Bild würde das einer Glut entsprechen, die zum Teil ja die ganze Nacht noch weiter glüht.
Obwohl und Wärme produziert.
Auch immer noch Wärme produziert, obwohl man gar kein Shit mehr hat reingetan. Mhm.
Jetzt hat er wirklich wunderbar aufgezeigt. Das habe ich Nelly auch so erklärt.
Ja, jetzt kommen wir doch zu der Nelly zurück.
Genau. Also ich habe ihr nämlich auch gezeigt, dass sie vielleicht mit so gezieltem, hochintensiven Krafttraining eben ihre Muskelmasse wieder ein bisschen aufbauen sollte, weil das eben auch so die ungünstige Fettverteilung, die man vorher angeschaut im Alter vielleicht ein bisschen verbessern. Also wieder weg vom Apfel zur Birne. Hey, jetzt etwas ganz anderes, oder ja, nein, nicht ganz anderes, aber etwas, was mich sehr interessiert. Wisst ihr, was H-I-I-T ist? Hit.
Also nicht ein Hit, Schlager-Hit oder so.
Nicht Hit im Sinne von Hits, ja.
Mhm. Nein, Weißt du, was es heisst?
Ja, ich weiß. Ich habe es gedacht.
Weiss es eigentlich.
Ja,
ich weiss es auch. Ich habe mich jetzt dumm gestellt. Nein. Es ist das High Intense Interval Training. Also, es ist nicht schön Englisch gesagt, aber ich mache das auch noch. Meine Mauro macht auch noch Heat mit mir.
Okay. Mhm. Und was, wie fühlt sich das an? Du hast sehr intensive Belastungsphasen gefolgt von ganz kurzen Ruhephasen nur, oder?
Ja, genau. Es hat so einen Timer. Und dann machst du ja, so die Intervalle, hast du Vollgas, vielleicht 60 Sekunden etwas, was du machst, und dann hast du kurze Pause von vielleicht 20 Sekunden oder 10 Sekunden, mhm, und dann machst du gerade wieder weiter, und mhm, dann machst du das in verschiedenen Einheiten auf verschiedene Übungen, genau.
Und also, warum ist das so gut?
Also Zeit, das haben wir jetzt also gemäss einer bekannten Professorin für Stoffwechsel und Ernährung, die wir alle drei
kennen, sehr Lia Balli, kennen, gell?
Lia Balli. Die hat eben mit mir ein bisschen Input gegeben und die hat gesagt, also mit dem HIIT ist es so, dass man wirklich einen starken Effekt hat auf den Fettabbau, besonders eben auf das viszerale Fett, also auf die Birnenform, eigentlich im Vergleich ein bisschen besser als mit dem klassischen Ausdauertraining. Mhm. Das ist schon so, das ist ein bisschen bewiesen. Und sie hat aber auch gefunden, hey, beides ist wichtig, also ein Krafttraining zum Erhalt oder zum Aufbau von Muskelmasse, je nachdem wie viel Gewicht man natürlich braucht, steigert eben auch den Grundumsatz, also ihr Ruheenergieverbrauch, unterstützt auch so, dass der Zucker wieder besser in die Zellen rein kann, also die Insulinsensitivität. Und das ist ganz wichtig, vor allem für die grossen Muskelgruppen anzureden.
Zum Beispiel eben die im Po, Gluteus Maximus.
Genau, die ganz grossen, ja. Maximus. Aber ohne ein Ausdauer oder ein Hit ist eben vor allem wichtig für den Fettabbau. Mhm.
Mhm. Aber das passt, also wenn ich mir jetzt so ein Hit vorstelle, ich glaube, das ist echt wie der Blasbalg, der ins Feuer reinbläst, der kurzfristig einfach sehr stark die Muskeln aufbaut und aktiviert.
Dass das Blut mehr verbrennt, ja, eigentlich, genau, in der Nacht. Genau. Ja, so kann man es vorstellen. Also die Glut tut man eigentlich aufbauen, indem sie mehr Holz frisst, wenn, ja, man es nicht zuführt. Ja. Mhm.
Also, jetzt haben wir gesagt, man kann nicht nur das Gewicht anschauen, Body Mass Index grundsätzlich. Wir waren jetzt ja bei der Nelly gewesen. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja,
also das können wir ihr sonst noch anbieten.
Das können wir ihr sonst noch anbieten.
Jetzt gesagt, sie soll...
Also wir sind jetzt beim HIIT gewesen.
Genau, sie soll mehr Kraft machen.
Aber das, was Nelly natürlich besonders interessiert, ist, könnte sie doch jetzt, wenn das Östrogen gesunken ist, eine menopausale Hormonersatztherapie machen?
Nelly hat vor allem ja auch Schlafstörungen und Gelenkschmerzen.
Mhm. Ja, genau, würde sich doch anbieten.
Genau, das ist sehr... guten Input, den ihr da gegeben habt. Ich habe natürlich das auch erwähnt. Aber Nelly hat, wie viele Frauen auch ein bisschen wie unter den Pillen, immer Angst zuzunehmen.
Unter diesen Hormonen?
Genau, sie hat mich dann gefragt, ja, aber wenn ich jetzt Hormone nehme, nehme ich dann nicht noch mehr zu? Mhm. Was sagst du dazu, Janine?
Nein, also überhaupt nicht. Östrogen führt nämlich eher dazu, dass die Energiebilanz negativ ist, also dass man mehr verbrennt, als man zuführt, also dass wirklich mehr Energie verbraucht, der Körper. Und man weiss aus klinischen und epidemiologischen Studien, dass die menopausale Hormontherapie nicht zu einer Gewichtszunahme führt, wie eben viele meinen. Wenn überhaupt, eben eher zu einer leichten Verringerung auch von der altersbedingten Zunahme vom Körpergewicht. Mhm. Also die Angst vor Gewichtszunahme als
durch Hormon.
Von Hormontherapie ist wirklich unbegründet.
Mhm. Genau, da läuft auch eine Studie von Lia Balli. Ob man zum Beispiel auch eine Kombination mit der Hormontherapie plus GLP-1-Analoga, Semaglutid, also das ist die Abnehmspritze,
Fettwegspritze,
ob die auf den Zucker und auf das Gewicht noch zusätzliche positive Effekte haben, wenn man es kombiniert. Mhm. Sehr spannende Studie, finde ich.
Wer kann dort mitmachen?
Frauen zwischen 45 und 70-jährige Frauen mit
Wechseljahrsbeschwerden
und Gewichtsproblemen. Aber sie müssen mindestens
ein BMI
von 27 haben. Und man wird aber definitiv erst eingeschlossen, wenn man eben auch Hinweis hat auf einen gestörten Zuckerstoffwechsel. Und das wird aber untersucht. Also man kann sich mal melden, wenn man sagt, okay, man hat tatsächlich Gewichtsprobleme, man ist übergewichtig, adipös vielleicht, und hat Wechseljahrbeschwerden, dann könnt ihr euch melden bei der Lia Balli.
Also ich finde es ja spannend, dass man wie früher, wo man wie gesagt hat, hey, das musst du einfach hernehmen und das gehört halt dazu und dass man das jetzt genau erforscht und genauer herausfinden will, wie hängen die Gewichtszunahmen zusammen und mit der Gesundheit. Es geht ja nicht nur um die Ästhetik. Also es geht aber nicht um die Ästhetik, es geht wirklich um Prävention von anderen Krankheiten.
Also das ist ja so interessant an der Studie, dass es allgemein Gesundheit nach der Menopause, wie man die kann fördern und anschauen kann, kann man also nur unterstützen.
Genau, das unterstützen wir sehr. Und Interessenten können sich eben bei Liebe alle melden.
Für die, die Fett wegspritzen nicht können oder noch nie von denen gehört haben, was man fast nicht glauben kann. Wir haben mal eine Folge darüber gemacht. Sie heisst Jojo Yolanda. Und ich fasse noch einmal kurz zusammenfassen, weil wir jetzt von dem GLP-1 geredet haben, von dem Glucagon-like Peptide-1. Also das ist ein Darmhormon, wo die Ausschüttung vom Insulin bei Blutzuckerspiegel, die hoch sind, stimulieren. Also spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Zuckerstoffwechsels. Trägt auch, also beisteuern zum Sättigungsgefühl, dass man es eben früher einsetzt und so einen Fett wegspritzt, vor allem eben den Appetit hemmen. Das heisst, man dort nicht mehr Holz zuführen, also nicht weniger essen und kommt so in ein Energiedefizit.
Genau. Das hat eben, also die Studie hat dann noch nicht gehört, Nelly, zu mir ist heute Villa Margarita-Sprechstunde. Aber ich habe natürlich gesagt, sie kann tatsächlich von so einer menopausalen Hormontherapie profitieren. Wahrscheinlich wird sich, sehr wahrscheinlich, wird sich der Schlaf verbessern. Mit längeren Tiefschlafphasen und die Gelenkschmerzen werden auch besser, sodass sie wirklich wieder mehr Lust und Muse hat, Sport zu betreiben. Und es kommt sogar auch einen Benefit haben natürlich auf ihre Stimmung, was sie auch gesagt hat, sie ist so stimmungslabil. Und das, alles zusammen, das ganze Päckchen, macht vielleicht wirklich so wieder mehr Freude am Leben, mehr Freude an Bewegung.
Schnell, kurze Dinge, die es noch nicht wissen, menopausale Hormontherapie, das ist einfach Östrogen, das du zuführst, meistens über die Haut, und das Progesteron, das du als Gebärmutterschutz dazu einnimmst.
Genau. Und das Gute, was wir ja gehört haben, dass Nelly nicht muss Angst haben vor einer weiteren oder Gewichtszunahme durch die Hormontherapie.
Im Gegenteil.
Genau.
Und sie hat ja auch noch ein bisschen Probleme mit ihrem Zucker, hat ja der Hausarzt ein bisschen mit dem erhobenen Finger gesagt. Wie weiss, dass die menopausale Hormontherapie einen sehr positiven Effekt hat auf den Zuckerstoffwechsel. Unter der menopausalen Hormontherapie sinkt nämlich das Risiko an einem Typ, also Diabetes mellitus Typ 2 zu erkranken, signifikant. Genau.
Genau, und eben das Energiedefizit, wenn man das jetzt nicht durch Fett wegspritzen will, machen wir es eben über das Essen. Und dort ist eigentlich egal, ob sie Fett, Eiweiß oder Kohlenhydrat verbrennt. Es geht einfach darum, dass sie weniger isst, also weniger Holz in das Feuer legt und dafür aber mehr verbrennt in dieser Glut. Mhm. Also das sind etwa, man sollte etwa ein Energiedefizit von 500 Kalorien pro Tag anzustreben.
Eine der Möglichkeiten, für das zu erreichen, für das man nicht immer nur frisst die Hälfte, wie man es machen muss, ist zum Beispiel das Intervallfasten. Dort ist 16-8 eine beliebte oder eine bewährte Form. Das heisst, man tut 16 Stunden nicht essen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man morgens zum Morgen weglässt. Man kann gleich einen Kaffee oder einen Tee trinken, einfach ohne Zucker und ohne Milch. Dann geht's. Und dann fängt man einfach am Mittag wieder an zu essen und kann dann auch am Abend, vielleicht wenn man Familie hat oder gerne zusammen isst, normal essen. Und man schafft es fast nicht in den 8 Stunden, die man da isst, so viele Kalorien zuzuführen, für das die Shit
das kann das anhäufen. Sich anhäufen.
Genau. Man kann eigentlich wie das Nächtliche verbrennen, also die nächtliche Glut verlängern bis zum Mittag. Aber man kann es eben auch am Abend weglassen, das spielt keine Rolle. Und wir haben eine Folge gemacht über das, die heisst Lilos Kilos, für die, die es weiter interessiert.
Genau, und das ist auch wichtig, dass man mit diesen Essfenstern unbedingt proteinreich essen sollte. Wenn man schon weniger Energie zu sich nimmt, sollte man auch nicht nur den Muskel schrumpfen. Durch das Energiedefizit.
Ja, das ist ganz wichtig. Sonst schrumpft der Flammen auch wieder.
Genau.
Ja. Hey, wie geht es weiter mit der Nelly?
Genau. Ja, also, sie ist nach all diesen Aufklärungen einverstanden und hat so eine bioidentische Hormontherapie gestartet, hat sich intensiv für ein Krafttraining angemeldet und siehe da, 3 Monate später ist sie freudestrahlend zurückgekommen. Die Villa Margarita hat sich powervoll gefühlt, schlaft viel besser, Gelenkschmerzen sind weniger und sie hat vor allem sehr fest Freude im wachsenden Bizeps, kann ich sehr gut verstehen. Und sie hat schon ein paar Kilo abgenommen. Genau.
Und sicher hat auch der Zucker sich verbessert, oder?
Der Hausarzt hat auch Freude gehabt, ja. Mhm. Genau, wir wissen, dass so etwa ein Gewichtsverlust von 5-10% schon so eine Zuckerstörung, eine Leichtzuckerstörung, schon deutlich verbessern kann.
Also das heisst, wenn man 80 Kilo war und 4-8 Kilo abnimmt, ist der Zucker schon viel besser.
Ja. Das, kann schon, das hat schon einen Effekt, genau.
Das ist ja nicht so mega viel. Also das ist
nein, nur, eben nicht. Ich würde gar nicht sagen, nimm jetzt 20 Kilo ab in den nächsten 3 Wochen. Ja. Überhaupt nicht. Hey, willst du noch, Priska, einen kleinen Feinschliff machen mit Supplements?
Ja.
Oder was, ich auch noch, was mich sehr brennt, würde interessieren, was haltet ihr von Eiweiß-Pulver? Also so Pulverformprotein zu sich nehmen? Whey-Protein ist auch so ein Schlagwort.
Darf ich übernehmen? Whey-Protein. Whey-Protein, ja. Weil das ist wirklich mein tägliches Brot. Mhm. Da wird angefragt, welches Protein ist das Beste. Whey-Protein hat nicht irgendwie einen überlegenen Benefit gegenüber anderen Proteinen. Es ist einfach ein günstiges Eiweiß, ein Molkenprotein.
Von der Milch?
Von der Milch, von der Molke, genau. Der Eiweißanteil. Und das kann man sehr schnell aufnehmen. Das ist so. Es hat ein gutes Aminosäurenprofil. Also Eiweiß besteht aus den essentiellen Aminosäuren und die sollten gut zusammengesetzt sein, dass der Körper das so gut kann verwerten kann nachher und seine Eiweiß daraus nehmen. Man sagt dem auch biologische Wertigkeit. Und zum Beispiel hat das Ei fast noch eine bessere biologische Wertigkeit als jetzt das Whey-Protein. Oder wenn man Veggie ist, kann man auch, oder vegan, dann kann man pflanzlich Eiweiß sehr gut kombinieren und kommt auch auf den Effekt. Also, es ist einfach ein verbreitetes, günstiges Eiweiß.
Aber du sagst jetzt, okay, Eiweißpulver, wenn man sich eben gesund ernährt, auf das ein bisschen schaut, das ist proteinreich,
braucht es nicht unbedingt. Nein, wenn man Fleisch und Ei und pflanzenbasiert so Hülsenfrüchte isst oder Bohnen und Herdöpfel kombiniert, geht das gut.
Das einzige Fleisch, was ich esse, ist Trockenfleisch und das kommt ganz fest proteinreich.
Ja, genau.
Das ist eben cool.
Hey, ich habe noch eine Ergänzung. Also jetzt zu dem Proteinpulver, den du erwähnt hast, Janine. Mikronährstoffe werden ja im Moment, also ich weiß nicht, ob es liegt auch in meinem Alter, aber auf meinem Instagram-Account wird es mir momentan dauernd aufgespielt, dass man mit Mikronährstoffen das Bauchfett kann verlieren kann.
Das ist auch, du eine Handvoll pro Tag
einfressen. Ich kenne es schon, deinen Algorithmus schon gehört.
Das Internet hat Augen.
Nein, auf jeden Fall ist ja das eine berechtigte Frage, wie kann man mit Mikronährstoffen das unterstützen? Und es ist sicher so, die ganzen Stoffwechselprotein, die sind häufig von Mikronährstoffen abhängig. Und man kann sicher dort, wenn man schon innerhalb von einer Kur ist, das noch unterstützen, innerhalb von einem Training. Aber richtig, zum Beispiel den Pirelli-Reifen abbauen, kann man sicher nicht, nur mit Mikronährstoffen.
Nein, man tut eigentlich, das ist wie das Geschehen hinter der Bühne, das unterstützt. Genau. Ja.
Und wie auch, man kann sicher, wenn man innerhalb von einem Muskelaufbau ist, gibt es ein paar Supplements wie Kreatin, da wollte ich schon lange eine Folge darüber machen, oder auch L-Carnitin, kann man unterstützen, dass die Muskelmasse zunimmt, aber natürlich nur innerhalb eines Krafttrainings. Und dann kann es einen Effekt haben, aber es wäre jetzt wirklich zu kurz gegriffen, zu sagen, mit Mikronährstoffen nimmt man Gewicht ab im Bauch.
Also Kreatin und Carnitin braucht der Muskel nicht. Es ist nicht ein primärer Bestandteil des Muskeleiweiß, sondern im Rahmen des Aufbaus durch das Kreatin einfach mehr Energie bereitstellen. Ja. Also die Regeneration ist besser. Es ist so ein Trio-Kreatin, wird im Körper selber auch hergestellt. Also es ist nicht etwas, was ihr nicht selber könnt, aus den Aminosäuren Glycin, Arginin und Methionin. Und beim Carnitin ist es auch so, dass wird im Körper aus Lysin und Methionin hergestellt und dort einfach den Stoffwechsel, den Muskelstoffwechsel, den Fettstoffwechsel anregen.
Ich glaube, da also, machen wir eine separate Übung. Das ist spannend.
Für mich ist es jetzt zum Abschluss extrem wichtig, dass es mir in diesem Fall nicht um Ästhetik ist gegangen oder um Aussehen, wie man unbedingt aussehen und so, sondern halt darum, was eigentlich das viszerale Fett, also liebevoll eben Pirelli genannt, auch für gesundheitsschädende Folgen hat. Oder? Das ist eigentlich so unter dem Strich gesagt. Hey, und jetzt wisst ihr, was Portagasse in Messaggi heisst?
Du schwappst über ins Italienisch mit der Sprache.
Portagasse in Messaggi.
Also Take-Home-Message. Ich bleibe im schlechten Englisch.
Ist es so schlecht?
Nein, ist alles Temperament gestummen.
Also Gewichtszunahme und Veränderungen von der Körperzusammensetzung beginnen meistens mindestens 5 Jahre vor der eigentlichen Menopause, also grundsätzlich eben in dieser Perimenopause. Und der Muskelabbau fängt leider schon mit etwa 30 an. Aber da die gute Message ist, man kann entgegenwirken. Insbesondere durch den Aufbau von Muskelmasse, unserem besten Ruheenergieverbraucher.
Man kann aber auch schauen, dass, was man isst, also Kohlenhydrate kombinieren mit gesunden Fett und guten Eiweiß und vielleicht am Abend weniger Kohlenhydrate oder gar keine essen, weil das Insulin anregt und eben eher den Fettaufbau dann fördert.
Ich habe noch nachher geschaut, dass wirklich für jetzt die wichtigsten proteinreichen pflanzlichen Nahrungsmittel sind. Das sind Linsen, Tofu, Champignon, aber auch Kürbiskerne und Mandeln sind sehr proteinreich. Und Gemüse wie Spinat, also
Brokkoli. Ich müsste jetzt auch nochmal nachdenken.
Du musst aber recht viel essen.
Das ist eben eine Handvoll von diesen Kernen, halt Mandeln und Kürbiskerne, Spinatkerne.
Also Hülsenfrüchte sind...
Beim Zweifelsfall für das Trockenfleisch.
Ja. Oder für den Parmesan.
Ja, genau. Wir das mit der Italien
sind. Genau. Gut, heute haben wir schon gesagt, wichtig ist eigentlich intensive Kombination aus Kraft und Ausdauertraining. Je nachdem. Genau, was haben wir schon?
Ich kann auch sagen, menopausale Hormontherapie macht nicht dick. Im Gegenteil, sie kann Bauchfett reduzieren und nachher oder Fettstoffwechsel, wie auch, und das ist ganz, ganz wichtig, den Zuckerhaushalt günstig beeinflussen.
Und das Ziel muss immer sein, nicht primär das Abnehmen, sondern der Erhalt von der Gesundheit, vom Wohlbefinden und der Muskelmasse.
Ah, oh, schön. Das ist ein guter Abschluss. Ja, das ist auch noch einer. Wo kommt jetzt Pirelli?
Ist etwas Italienisches?
Ja,
was? Ist Familie Pirelli.
Ja, genau.
Weißt du das schon?
Familie Pirelli. Ja, es ist so ein italienischer Reifenhersteller. 1872 gegründet. Also schon sehr...
18, das ist ja...
Altersträchtige
Namen. Ihr kennt das Pirelli-Männchen?
Kennen wir.
Ja, das hat ja uns auch zu der Erfolg gebracht. Ja.
Hey, also, du, wir stürzen uns in woher?
In die Nachtruhe. Wir können jetzt in die Nächte
in die Glut.
Glut gucken brennen. Ja.
Hey, tschüss zusammen.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.